Glaube und Unglaube, das ist so das Thema von heute aufgrund der Jahreslesung. So eine Bewegung mache ich und ihr wisst, worum es geht. Fand das ganz cool in diesem Lied, das uns dort gezeigt worden ist. Der Umfeld von diesem Wort ist eben im Markus Kapitel 9. Es gibt auch einen Paralleltext dazu in Lukas 9. Und darüber habe ich am 25. Oktober 2015 schon gepredigt. Also ist gar nicht so lange her, 3,5 Jahren. Ich werde euch um euretwillen und um meinetwillen nicht fragen, ob ihr davon noch viel wisst, von dem Mal. Aber das ist auch egal. Wir brauchen immer mal wieder Wiederholung in unserem Leben, damit eben etwas fest wird bei uns. Diese starke Aussage über den Glauben, der ist im Paralleltext bei Lukas eben nicht überliefert. Da ist ein bisschen anderer Schwerpunkt dort, als Lukas den aufgeschrieben hat, diesen Bericht. Aber ich will euch mit hineinnehmen in diesen Abschnitt und lese uns vor, was Markus geschrieben hat. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen viel Volks um sie und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Als das Volk Jesus sah, erschraken sie, liefen zu ihm und grüßten ihn. Er fragte sie: Was streitet ihr euch mit ihnen? Einer aus dem Volk antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn gebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Wo er ihn erwischt, reißt er ihn. Und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Jesus sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten den Jungen zu Jesus. Als der Geist ihn sah, riss er ihn und er fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumte. Jesus fragte den Vater: Wie lange geschieht das schon? Er sagte: Von Kindheit an. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, damit er ihn umbrächte. Kannst du aber was? So erbarme dich unser und hilf uns. Jesus sprach zu ihm: Wie sprichst du? Kannst du was? Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Da schrie der Vater: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da Jesus sah, dass das Volk herzuströmte, bedrohte er den unsauberen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, dass du von ihm ausfährst und nie wieder zurückkehrst. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Junge war wie tot, sodass die Menge sagte: Er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger allein: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und Jesus sagte: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten und Fasten. Der Zusammenhang. Jesus war mit 3 Jüngern oben auf einem Berg. Er hatte dort ein besonderes Erlebnis. Es war für Jesus besonders. Denn er begegnete, von ihm aus gesehen, alte Gefährten. dem Mose und dem Elia. Und er sprach mit denen nicht über Kaffee trinken und nicht über eine menschliche Krankheit, sondern über seinen Lebensausgang, über seinen kommenden Tod. Und es war etwas Besonderes für die drei, die mit dabei waren. Es war ein ganz neuer Einblick für sie in eine für sie sonst unsichtbare Welt. Und auch sie begegneten diesen Leuten, die sie nie gesehen hatten, aber die offensichtlich noch lebten oder ja, existierten. Und das war für sie so ein besonders cooles Erlebnis, dass Petrus sagte, hey, das wollen wir ein bisschen länger, nicht nur ein Wochenende hier. Also jetzt bleiben wir gerade hier so denkmalmäßig so. Lange, eine Weile. Und Jesus sagt, nein, nein. Es hat alles seine Zeit. Die direkte Begegnung mit Gott. Höhepunkte. Und das normale Leben. Und Tiefpunkte. Es gehört alles zusammen. Wir müssen wieder runtergehen. Und so kam er runter und wir haben die Geschichte gelesen, was ihm dort passierte. Ach, jetzt habe ich das wieder falsch gedrückt. Der Streit und die Unfähigkeit, das sahen sie, als sie kamen. Jesus erfasst sofort die Situation und er spricht sie auch an. Jesus hat keine Mühe, komplizierte und schwere Situationen anzusprechen. Es ist nichts, was für ihn besonders zu schlimm, zu schön ist. Er spricht es an mit der Frage, was streitet ihr? Er hat es sofort gespürt, gemerkt, erkannt, als er dazukam. Obwohl sie ihn eben, ja, freundlich begrüßt haben, so wie wir es gelesen haben. Und dann kommt einer, eben aus dieser Menge, und er übernimmt die Wortführung für all die anderen und sagt gewissermaßen, ich bin der Auslöser dafür. Ich bin mit meinem Jungen gekommen. Und er erzählt etwas von seinem Jungen. Er war krank. Es sind erstaunlich viele Umschreibungen davon, was eben mit diesem Jungen alles passierte. Was für Auswirkungen es in seinem Leben hatte, dass er krank war. Und wenn wir uns das näher anschauen, dann sagt man sicherlich, das ist nicht gut. Er war besetzt, dieser Junge. Auch das gibt es heute noch, dieses Besetztsein. In unserer sogenannten modernen Welt versuchen wir so viel davon wegzuhalten und können sicherlich auch vieles in guter Weise erklären, was an Zusammenhängen in unserem Leben passiert, gewiss. Und doch bleibt es Tatsache, dass Menschen besetzt werden, die dann nicht mehr können, wie sie wollen, getrieben werden. Der Teufel versucht, immer zu zerstören. Das ist sein Ding. Gott ist da und will Leben geben. Aber sein Gegenspieler versucht, kaputt zu machen. Dieser Junge, total hilflos. Wenn man liest, was da mit ihm alles gemacht worden ist. Aber geliebt. Stellt euch ein bisschen das Leben vor, dass der Vater diesen Jungen geliebt hat. Der war da, als der im Wasser war, und hat ihn rausgeholt und animiert. Der war da, als seine Jacke brannte oder seine Schuhe, und hat ihn gerettet aus dieser Situation. Wieder neue Verletzungen, wieder neue Schmerzen. Und er liebt ihn so, dass er ihn mitnimmt in die Öffentlichkeit. Es ist scheinbar bei uns, in unserer Kultur, in unserem Land, zur Selbstverständlichkeit geworden, dass, egal in welcher körperlichen und geistigen Verfassung ein Mensch ist, er einen Platz hat in unserer Öffentlichkeit. Aber das ist noch nicht sehr lange so. Und es ist in vielen Kulturen bis heute so, dass solche Leute, die solche Reaktionen haben, wie wir es hier eben gelesen haben von dem Jungen, dass die ferngehalten werden von aller Öffentlichkeit. Und dort nicht erscheinen dürfen sollen. Und man als Eltern sich schämt. Dieser Vater, der hat ihn geliebt. Der Vater kommt und er meldet sich sofort bei Jesus. Er ist direkt und energisch und sagt sofort, also wenn du kannst, also dann hoppla hoppla. Er ist sehr besorgt. Und deshalb macht ihm das, was Menschen denken, nichts aus. Er setzt sich über die Regeln von Herrn Knigge hinweg und macht, was er denkt, was gut ist. Er ist, ich habe es eben schon erwähnt, erfüllt von Liebe für seinen Sohn und ist für ihn da, steht zu ihm und will ihm das Beste. Will ihm Gutes. Und deshalb bringt er ihn zu Jesus. Dieser Mann ist jemand, der glaubt. Und sein Glaube hat ihn in Bewegung gesetzt. Sein Glaube, dass Jesus vielleicht kann, hat ihn mobil gemacht, dass er seinen Sohn mitgenommen hat in diese Öffentlichkeit. Ja, sonst wäre er ja gar nicht gekommen. Und damit kommen wir zu sprechen. Eben auf den Glauben. Der Vater äußert die Bitte um Hilfe in dieser Situation. Und Jesus sagt, diese steile Aussage, auf die ich jetzt heute nicht näher eingehen werde, aber er sagt sie, alles ist möglich dem Glaubenden. Und daraufhin sagt der Mann, ich glaube. Das ist die Reaktion. Diese Aussage, die als Jahreslosung ausgesucht worden ist, ist die Reaktion auf die Aussage von Jesus, alles ist möglich dem, der glaubt. Ich weiß nicht, ob ich das immer glaube, dass alles möglich ist. Dem, der glaubt. Wenn ich glaube, ich könnte der bessere Präsident von den USA werden, dann kann ich das wohl den Rest meines Lebens lang glauben, aber es wird nie passieren. Okay, Jetzt kannst du sagen, ja, aber du glaubst es nicht wirklich. Denn wenn du es wirklich glauben würdest, dann würdest du deine andere Staatsangehörigkeit annehmen und würdest dich eben ganz anders engagieren und deine Zeit eben nicht so sehr in Bad Nauheim verbringen, wenn du es wirklich glaubst. Ja, daran merkt man schon, der Glaube hat was mit dem Leben zu tun, hat was mit Auswirkungen zu tun. Der Mann ruft aus: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es wird deutlich aus der Situation, der Glaube ist kein Tun. Sicherlich, da kommen wir später darauf zu sprechen, Glaube hat Auswirkungen, aber der Glaube an sich ist nicht ein Tun, ein Handeln. Ich habe ja 4 Jahre speziell ausgerichtet, mein Leben, um mit Muslimen zusammenzuarbeiten und zu leben. Und oftmals war es so, wenn ich gefragt habe, den Muslim, ja, was glaubst du? Dann hat er gesagt, ja, ich faste und ich bete 5-mal am Tag. Hat erzählt, was er tut. Er hat nicht erzählt, was er glaubt. Glaube ist nicht ein Tun. Glaube ist Vertrauen. Das ist keine Tat. Ist das eine Einstellung? Ist es ein Gefühl? Es ist schon interessant und bedeutsam, dass die griechische Sprache, und das Neue Testament ist ja in der griechischen Sprache ursprünglich geschrieben worden, dass in der griechischen Sprache es nur ein Wort gibt für das, was wir im Deutschen manchmal übersetzen mit ich glaube und manchmal übersetzen mit ich vertraue. Glaube und Vertrauen ist eine Sache. Als der Abraham mal von Gott abends angesprochen worden ist und sagt, komm, guck dir mal an, was ich gemacht habe. Und wenn du das jede Nacht hier siehst, diesen Sternenhimmel, dann will ich dir damit was deutlich machen. Wenn du jetzt hier in diesen Sternenhimmel guckst, zähl mal die Sterne. Abraham war damals überfordert, er hatte keinen Taschenrechner. Aber er hat geguckt und Gott hat ihm gesagt, so viele Sterne, wie du hier siehst, so viel Nachkommen will ich dir geben. Der Abraham war schon viele Jahre verheiratet. Der Abraham war schon einige Jahre alt. Und Gott sagt, ich will dir Nachkommen geben. Und in der Situation heißt es, und Abraham vertraute. Und Abraham glaubte. Wenn er sich selbst angeschaut hat, und wenn er in der Situation, hat er auch an seine Frau gedacht, die er geliebt hatte und von der er nicht weg wollte, die aber schon die Wechseljahre hinter sich hatte, dann hätte er sagen sollen, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, aber das glaube ich jetzt nicht. Nein, er hat es geglaubt. Obwohl er sich angeschaut hat, hat er und seine Frau angeschaut, hat er von sich weggeschaut zu Gott hin. Er vertraute Gott mehr und Gottes Wort mehr als was er sah an sich selber, an sich selber. Und da heißt es, und das rechnete Gott ihm an, dass er vertraute, dass er glaubte, obwohl er es nicht sah. Glaube hat immer ein Gegenüber. Ich glaube und vertraue etwas oder jemandem. Jetzt könnte man viele Beispiele aus unserem Alltagsleben eben nennen, wo das so ist. Glaube ist eine Beziehungsfrage. Und wenn es eben der Bankautomat ist, an dem man glaubt. Ich glaube dem. Ich stecke da so ein Stück Plastik rein, drücke ein paar Knöpfe und ich glaube, da kommt was raus. Hoppala. Es kommt immer genau das raus, was ich will. Ich habe vollen Glauben an den Bankautomat. Oder ich glaube, dass wenn ich mich an den Computer setze und da ein bisschen eben was reintippe, dass eben 3 Wochen später oder 5 Tage später Lametta bei mir im Postkasten ist, weil ich es bestellt habe. Ja, da muss man natürlich auch so sagen, da kommen gewisse Zweifel, je nachdem, wo ich das eben bestelle, ne? Und das ist manchmal so eine Glaubensfrage mit den Online-Bestellungen, die man macht. Ob die dann auch tatsächlich geliefert werden und ob man vorher bezahlen muss oder nicht, je nachdem. Also, aber Glaube hat etwas mit meinem Gegenüber zu tun. Oder eben, was Margaret und ich in 14 Tagen nochmal machen wollen, wir wollen, haben vor, in so ein Gefährt einzusteigen, von dem es sagt, das fliegt dann nach Südafrika. Und jetzt glaube ich, dass ein Handy klingelt. Aber so ist das Leben. Da will jemand Kontakt machen. Da ist eine Beziehung, die eben hergestellt werden können. Derjenige, der jetzt anruft, hat Pech, weil derjenige, der das hört, eben es ausgedrückt hat und nicht rangeht. Aber das wird sich heute im Laufe des Tages eben zeigen, dass da ein Gegenüber ist. Es funktioniert. Wie gesagt, wir wollen dann ins Flugzeug einsteigen und wir glauben einfach, dass der Pilot tatsächlich eben nach Johannesburg fliegt, wo wir hinwollen, um eben dann in Pretoria meine Mutter zu besuchen, zum Geburtstag. Glaube hat ein Gegenüber. Ich frage euch, hat Jesus dem Unglauben geholfen? Das war ja die Bitte von dem Mann. Er hat gesagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hat Jesus eigentlich geholfen? Also, kann man Unglauben helfen? Ja. Ja, man kann Unglauben helfen. Und Jesus hat es gemacht. In der Weise, dass er das Vertrauen, das der Mann in ihn gesetzt hat, kannst du. Hat er gesagt, guck, ich kann. Er hat sich noch ein bisschen mit ihm. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß. Das Vertrauen, das er in ihn gesetzt hat, hat Jesus bestätigt, indem er diesen Jungen geheilt hat. Indem er ihn entleert hat von dem sprachlosen, tauben Geist. Ist mir aufgefallen bei der Vorbereitung, interessant fand ich, dass er sagt, du tauber Geist. Ja, kann man denn einen tauben Geist ansprechen? Der hört ja nichts. Ja, Jesus kann. So groß ist sein Glaube, sein Vertrauen. in Gottes Autorität, dass Gott alles kann. Er macht nicht immer alles zu der Zeit, wo wir uns das vorstellen. Aber Gott kann alles. Durch die Heilung hat er die Beziehung gestärkt. Dein Glaube. Diese Geschichte macht deutlich, Glaube ist möglich, indem du dich um die Beziehung zu Jesus kümmerst. Ist Vertrauen zu ihm möglich? Je mehr du ihn kennenlernst, je mehr du erfährst, wie er ist. Glaube kann sich verändern. Du kannst neue Erfahrungen machen. Neues Vertrauen gewinnen. Glaube, dein Glaube ist sicherlich sehr persönlich. Und das ist okay so. Jeder von uns, wie wir hier sitzen, glaubt anders, weil wir unterschiedliche Leute sind. Es kommt sicherlich auf das Gegenüber an, also auf die Beziehung. An wen glaube ich? Und mit wem bin ich vertrauensvoll unterwegs? Und Glaube, dein Glaube hat Auswirkungen. Wir lesen vom Vater und vom Sohn später in den Evangelien nichts mehr. Aber das Leben hat sich gewiss verändert. Mein Vertrauen, dein Vertrauen oder unser mangelndes Vertrauen prägt unser Leben, setzt in unserem Leben Prioritäten. Und Glaube will durch die Liebe tätig werden. Glaube hat Auswirkungen. Das ist manchmal so ein Ineinander. Und man kann es gar nicht immer auseinanderziehen. Wo etwas in unser Leben hineinkommt und wo wir unser Vertrauen hineinsetzen. Aber unser Glaube hat Auswirkungen und soll Auswirkungen haben. Wenn wir also in diesem Jahr an diese Jahreslosung denken, ich glaube, das ist schon mal eine gute Aussage. Man muss das wirklich sehen. Dass wir dazu uns bekennen und sagen, ja, ich glaube, ich vertraue. Ich vertraue, dass das, was Jesus vor vielen, vielen Jahrhunderten gewirkt hat, an einem Ort, an einer Stelle, dass das Auswirkungen hat auf mein Leben heute. Und ich vertraue, dass dieser mich durch dieses Jahr 2020 hindurchführt. Und da, wo Schwankungen sind, da freue ich mich, dass ich ihn um Hilfe bitten kann, dass er mir hilft, in diesem Vertrauen weiterzuleben, vielleicht auch zu wachsen, vielleicht auch gelassener zu werden, vielleicht auch in diesem Glauben dann Auswirkungen, Dinge zu tun, die ich bisher noch gar nicht gemacht habe. Unser Herr, Jesus, das Gegenüber, er will, dass unser Vertrauen gestärkt wird in diesem Jahr. Er will uns helfen. Und ich freue mich auf die Erfahrungen, die ich in diesem Jahr 2020 mit ihm machen werde. Amen. Ich möchte beten. Wir danken dir, Jesus, dass du den Glauben des Mannes damals ernst genommen hast und ihm eine Erfahrung geschenkt hast, die sein Leben geprägt hat. Wir danken dir, dass du in unser Leben hineinsprechen und handeln willst und es getan hast. Und in diesem Vertrauensverhältnis zu dir wollen wir auch in dieses Jahr hineingehen und die Tage und Wochen und Monate erleben, dass du als der Handelnde eingreifst. Wir trauen dir ganz viel zu, Herr. Ich glaube, dass du alles kannst. Und ich freue mich, dass du zu deinem Wort stehst. Amen.